Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen, aller Lobpreis gebührt Gott, dem Erhabenen, dem Herrn aller Welten, sein Frieden und Segen sein mit unserem Propheten, der Heiler unserer Seelen, der Freund unserer Herzen, der Fürsprache für uns einlegt am Tag des jüngsten Gerichtes, Abel-Qasim al-Mustafa Muhammad und seinen reinen Nachkommen, die unfehlbaren reinen Ma'asumin, Friede sei mit ihnen.
Abel-Qasim al-Mustafa Muhammad. بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرزين واللعن الدائم لا أعدائهم أعداء الله أجمعين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول
Diese große Anwesenheit von Ihnen, verehrte Brüder und Schwestern, ihr, die Liebenden von Abu Abdullah al-Hussein, ist wahrlich zu würdigen und möge Allah es auf die beste Art und Weise von ihnen akzeptieren. Möge Allah unsere aller Herzen mit dem Licht der Lehren des heiligen Koran und die Ahlul Bayt der Ismat wa Taharat, vor allem Abu Abdullah al-Hussein, vor allem Wilayat und die Liebe des Herrn Husseins erfüllen mit einem Salawat, mit Demut und aus tiefstem Herzen. Es ist kaum zu fassen, dass es die fünfte Nacht von Muharram ist. Fünf Nächte sind vorbei. Und auch die nächsten Tage werden so schnell wie möglich vorbeigehen. Und daher sollten wir den Wert dieser Nächte wirklich schätzen. Und Sie wissen das bestimmt. Mit dem Segen Allahs und der Beachtung, die Aufmerksamkeit unseres Herrn und der Herren Hussein, die uns zuteile wird, in dieser lichterfüllten Runde, die wir bei ihnen sein dürfen, wenn wir vielleicht eine kurze Zusammenfassung über die vergangenen Nächte mitteilen möchten, wäre es wie folgt zu schildern. In einem Satz ist der erste Punkt wiederzugeben, dass die Menschen erst dann ein Leben in Genuss und einhergehen mit Ruhe und das Gefühl der Zufriedenheit und Stolz erleben, wenn sie gläubig und vernünftig leben. Menschen, die gläubig sind, müssen ihr Leben in den Gefäß der Vernunft gestalten. Sie müssen weise leben. Das ist die wichtigste Botschaft unserer Religion, die wichtigste Botschaft unserer Denkschule. Meine Freunde, diese Botschaft ist ernst zu nehmen. Und der zweite Punkt ist, dass mit vernünftig leben nicht gemeint ist, dass wir nicht auf Basis von Beweisen leben. Nein, vernünftig zu leben ist aus Sicht des heiligen Koran und die Lehren des Islams, wenn wir dieses näher untersuchen, sehen wir, dass die Bedeutung wie folgt verstanden wird. Vernünftig zu leben bedeutet, dass die Menschen ihr Leben mit dem Maß der Vernunft systematisch ordnen. Gott hat uns eine Waage gegeben, einen Maßstab gegeben, zu dem wir jetzt leider keinen Zugang haben, nämlich unseren Imam Zaman, der verborgen ist für einige von uns, und es ist unsere Schuld. Aber Gott hat uns ein inneres Licht in jeden einzelnen von uns gelegt, außerhalb der Fetrat, zusätzlich zum Fetrat, zum Wesen, was Allah mit unserem Verstand vorstellt, der innere Prophet, in diesen Tagen der Wa Nafsa, in dem ein Tumult herrscht, ein Durcheinander, müssen und können wir nur, fern jeglicher Abirrungen, den Weg unseres Lebens so bestreiten, kann dieses nur auf Basis des Maßes der Vernunft koordiniert und gestaltet werden. Was bedeutet das, dass wir das Maß unseres Lebens auf Basis der Vernunft ausrichten? Gestern Abend sagte ich dieses bereits. Wir müssen zuerst unsere Sicht und unsere Glauben, unsere Welteinschauung mit dem Verstand sortieren. Muss man jede Überzeugung akzeptieren? Muss man jede Glaubensansatz, jede Weltanschauung annehmen? Wir haben das Recht, nach unserem Verstand das auszuwählen, was wir vertreten können. Daher müssen wir uns von vielen Aberglauben und vielen Abirrungen lossagen und uns dem nicht ergeben, uns davon befreien. Die Menschen müssen ihre Gefühle mit dem Vernunft koordinieren, mit der Vernunft koordinieren. Ist es gut, dass ich verliebt bin? Warum nicht? Aber sei jemand, der verliebt ist und seine Liebe in dem Gefäß der Vernunft hineingibt. Ist es gut, emotional zu sein? Warum nicht? Die Menschen müssen aber ihre Emotionen, ihre Bedürfnisse, ihre Neigungen mit dem Imam der Vernunft, mit dem Maß des Verstandes abgleichen und sich daran halten. Einer der größten Probleme unserer Zeit ist genau dies, dass die Emotionen, sehen Sie, lassen Sie mich das vielleicht anders sagen, meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, wir haben Emotionen und Gefühle als Lebewesen, richtig. Aber das Problem ist, dass diese Gefühle und Emotionen nicht abgestimmt sind. Sie sind nicht justiert. Entweder übertreibend oder untertreibend. Entweder zu viel oder zu wenig. Wenn die Menschen ihre Gefühle nicht justieren mit der Vernunft, nicht mit dem Glauben, mit den guten Werten und Tugenden der Menschen, dann passiert genau das, was sie sehen. Entweder sind die Leben trocken und unemotional und ohne jegliche Zärtlichkeit und ohne jegliche Gefühle kalt und trocken. Ich habe eine Statistik, die ich Ihnen nicht mitteilen werde. Sie werden genauso wie ich erschrocken sein. Vielleicht. Das ist eine sehr hoffnungslose Statistik. Aber lassen Sie es mich anders sagen. Heutzutage sind die meisten Familien leer von familiärer Liebe und familiärer Zugehörigkeit. Sie sind unter einem Dach, aber ihre Herzen sind weit weg voneinander. Sie sind miteinander und einsam. Sie sind hier im Westen, können Sie diese Einsamkeit auf die beste Art und Weise spüren. Warum leben Sie so, würde man wahrscheinlich fragen wollen. Ihr habt doch die Bequemlichkeit und eine Möglichkeit in eurer Gesellschaft, diese Bequemlichkeit auch auszuüben. Warum tut ihr das nicht? Viele Ehepaare haben sich schon bereits emotional voneinander scheiden lassen. Das heißt, sie leben zusammen, aber sie sind emotional voneinander geschieden. Warum scheidet ihr euch nicht für meine Kinder, für meine Familie, für mein Ansehen in der Gesellschaft? Sehen Sie, all das passiert, wenn wir nicht mit dem Maß der Vernunft vorgehen. Sie kennen wahrscheinlich Jungs und Mädchen, die voller Emotionen sind. Brüder und Schwestern aus ihrem Freundeskreis, aus dem Familienkreis, die ein Emotionsbolzen sind. Muss man nur emotional sein? Menschen, die emotional sind, werden schnell hinters Licht geführt. Sie werden reingelegt. Verzeihen Sie, dass ich das so sage. Mit einem Wort kann man sie auf der Straße für sich gewinnen. Emotionale Menschen haben keine Ruhe in ihrem Leben. Mit der ersten Kleinigkeit wenden sie sich voneinander ab, streiten sich und reden nicht mehr miteinander. Sehen Sie? Das ist ein großes Übel, wenn das Leben nicht koordiniert ist. Unsere Taten und unsere Ethik muss mit unsere Taten und unser Leben muss auf Basis der Ethik sein. Sehen Sie, ich versuche Ihnen nur eine kurze Zusammenfassung abzugeben, weil wir auch heute wieder neue Gäste haben. So bin ich gezwungen, 5 Minuten das Ganze für Sie zusammenzufassen. Aber ich sagte ja auch bereits gestern Abend, meine lieben Brüder, meine lieben Schwestern, kommen Sie, lassen Sie uns als Muslime, die die Liebe der Ahlul Bayt in ihrem Herzen tragen, mit unseren Worten und mit unseren Taten dies beweisen. Was beweisen? Dass der Islam die vollkommenste Religion auf Basis von Vernunft, Mystik, Spiritualität und Weisheit ist. Dass die Denkschule von Imam Hussein a.s. eine Denkschule ist, die auf Basis von Weisheit und Vernunft ist. Möge Allah es uns zuteile werden lassen. Ich werde Ihnen die Beispiele nennen, dass die Entscheidungen von Imam Hussein, welche weisen Entscheidungen er getroffen hat. Die Nehzat von Imam Hussein, die Denkschule von Imam Hussein, ist eine Denkschule der Vernunft. Diejenigen, die unsere Denkschule, die Denkschule von Imam Hussein, als eine Denkschule der Gewalt vorstellen, in der nur über Blut und Gewalt und Mord berichtet wird, haben weder unsere Religion noch die Denkschule von Imam Hussein verstanden, wenn sie nicht wirklich falsche Absichten haben. Einige von ihnen sehen, dass Imam Hussein Tag für Tag die Herzen für sich erobert und sie kommen mit klaren falschen Absichten, unguten Absichten und möchten Imam Hussein falsch darstellen. Imam Hussein als ein blutvergießenden Krieger darzustellen. Imam Hussein hat bis zum letzten Atem versucht, einen Krieg vorzubeugen. Was sollte er tun? Denn diejenigen, die ihm gegenüberstanden, waren absolut törichte Menschen. Imam Hussein ist die Denkschule von Imam Hussein nicht eine rein emotionale Ereignis. Einige von uns sind auf dieser Seite übertreiben. Sie denken, die Denkschule von Imam Hussein, die Trauer von Ashura, ist nur, damit wir zusammenkommen, trauern, weinen und dann wieder weggehen. Sehen Sie, ich bin nicht dagegen. Ich rede hier von einem Gefäß der Vernunft. Ich rede von einem Maß. Gewiss brauchen wir Schur, brauchen wir Emotionen, brauchen wir die Trauer. Wir brauchen das Zwiegespräch mit Imam Hussein. Wir reden mit ihm und berichten über die Dinge, die uns bedrücken und trauern. Wir weinen über diese Ungerechtigkeit, die für Imam Hussein passiert ist. Ja, wir weinen und wir schreien und wir heulen. Aber all dies tun wir mit einem Schuur, mit einer auf Basis von Vernunft zu vertretenden Schuur gegenüber Imam Hussein. Das ist ein richtiges Verständnis von Abu Abdullah al-Hussein. Und ab jetzt bitte ich Sie, mit noch mehr Aufmerksamkeit und Salawat mir zuzuhören. Bitte Sie um einen Imam Hussein würdigen Salawat. Warum sagen Sie dies? Könnten Sie fragen. Warum sagen Sie, diese Denkschule ist eine Denkschule der Vernunft und der Mystik und Spiritualität? Sehen Sie, wenn wir uns an den Heiligen Koran und an die Überlieferung der Ahlul Bayt halten, sehen wir, und das sage ich absolut gewiss, dass es mehr als die Vernunft in unserer Denkschule und Weitsicht nichts anderes gibt. Beziehungsweise, Verzeihung, ich korrigiere das, was gesagt wurde, dass außer Vernunft und Mystik, Spiritualität und Weitsicht nichts anderes so hervorgehoben wird. Sehen Sie, es gibt Jugendliche, die zu uns kommen. In diesen Tagen, wo ich hier war, sind verschiedene Leute, verschiedene Jugendliche zu mir gekommen und sagten, wir lieben es, in dieser Sitzung zu sein und hier zur Vervollkommnung zu gelangen. Durch diese Sitzung, durch diese Gespräche, auf ihre Art und Weise, sagten sie es. Sagten, Hajra, ich möchte das Göttliche in mir entwickeln. Was ist zu tun? Sehen Sie, der heilige Prophet des Islams, hat dieses Amir al-Mu'minin vorgestellt. Das sind wichtige Themen, achten Sie bitte genau drauf. Amir al-Mu'minin, der Prophet sagte, O Ali, wenn du siehst, dass die Menschen verschiedene gute Dinge tun, warum? Sie beten, sie fasten, sie weinen, sie gehen zur Pilgerfahrt und so weiter und so fort, um sich Allah zu nähern. يَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ. Warum tut man etwas Gutes? Um sich Gott zu nähern. Bringt uns das Gebet zu Allah? Ja, natürlich bringt uns das Gebet zu Allah. Aber gucken Sie, was hier der heilige Prophet Amir al-Mu'minin empfiehlt. Und das ist unsere Religion, das ist unsere Denkschule. Er sagt, Alijan, mein lieber Ali, wenn du siehst, dass die Menschen sich nur darum bemühen, dass gute Taten zu verrichten, um sich Gott zu nähern, dann sei nicht so. Wie, Prophet, soll ich keine gute Tat verrichten? Nein, hören Sie genau hin. Er sagt, Ali, Ali, gehe und suche nach Weisheit. Gehe und suche nach den verschiedenen Aspekten der Vernunft. Gehe und versuche, das Licht des Verstandes in dir weiter zu entwickeln und immer weiter zum Leuchten zu bringen, in einem Wettbewerb der Annäherung zu Allah, in einem Wettbewerb der Entfaltung deiner Kapazitäten und Potenziale. Dies ist das, was du tun sollst. Das ist der Preis von jemandem, der diesen Wettbewerb gewinnen möchte. Ein Mensch, der vernünftig ist. Und wisse, Ali, dass du sowohl im Diesseits als auch im Jenseits vor allen anderen sein wirst. Dadurch, du wirst gewinnen. Menschen, die nur sich im Bereich der Taten begeben, aber nicht Ma'arifat, nicht Erkenntnis, nicht die Vernunft, nicht die Weisheit und Weitsicht entwickeln. Warum und wofür? Strengen sich nur selber an, wissen aber nicht warum und wofür und werden daraus keinen Nutzen ziehen können. Zweite Überlieferung. Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, lassen Sie mich das zuerst vielleicht sagen, der verstorbene Märtyrer Mutahari sagt, wer ein Mystiker ist, wer ein Arif ist aus Sicht des Islams, gibt es keine vollkommeneren und lichterfüllteren Aussage als die, die von Amir al-Mu'minin ist. Daher achten Sie bitte genau darauf, was Amir al-Mu'minin sagt. O ihr, die ihr zu Allah gelangen wollt, taqarruba ila Allah, euch Allah annähern wollt, glückselig im Dies und Jenseits sein wollt, o ihr, die ihr Mystiker sein wollt, o ihr, die ihr verliebt sein wollt und Liebende sein wollt. An Rede 220 von Amir al-Mu'minin, lesen Sie nach. Wisst ihr, wer ein Mystiker ist, sagt er? Ist ein Mystiker jemand, der sich in einer Ecke sitzt und weint, Askese betreibt und sich dieser Welt abwendet? Oder Sa'adi sagt das in einem Gedicht, der rezitiert wird. Das ist doch keine Religion, dich irgendwo in einer Ecke zu setzen, in einer Höhle und dich von der Gesellschaft abzuwenden, in der Einsamkeit, von aller Gesellschaft dich fernzuhalten. Ich sagte, was ist das für eine Lebensart? Warum kommst du nicht mal in die Stadt? Damit ein wenig deine Trauer abnimmt. Da sagte dieser Höhlenmensch, dieser Mensch, der sich in der Höhle zurückgezogen hatte, er sagte, ja, aber in dieser Stadt, wo ich hingehe, gibt es sehr viele gut aussehende Frauen. Und wenn ich dort hingehe, dann werden sie mir meine Sinne rauben. Ja, gewiss, wir dürfen nicht einfach in diesen Runden hingehen und unsere Augen öffnen und alles, was sich dort abspielt, schauen. Das ist nicht richtig. Ja, das stimmt. Aber unsere Religion sagt, wir sollen Teil der Gesellschaft sein. Du bist dann ein Mystiker, wenn du mitten in der Gesellschaft bist, so wie die göttlichen Propheten und Imame, dass du im Meer bist, aber aufpasst, dass du nicht davon befallen wirst. Dass du unter den Kranken bist, aber davor Acht gibst, dass du selber nicht krank wirst und auch vielleicht anderen hilfst. Und jetzt fragen wir, Amir al-Mu'minin, O Alijan, wer ist ein Aref? Amir al-Mu'minin sagt, Aref ist jemand, der als erste Eigenschaft seinen Verstand lebendig gemacht hat und seinen Ego getötet hat. Was ist unser Ego? Ein Aref sagt nicht, ich will dies, ich will das. Warum hörst du diese Musik? Er sagt, ja, habe ich Lust drauf. Warum bekleidest du dich so? Habe ich Lust drauf. Warum guckst du diesen Film, der Haram ist? Hatte ich Lust drauf. Was geht dich das an? Das ist meine Lebensart. Meine Lieben, hier, in der sie leben, in diesen Breitengraden, gibt es viele Dinge, die unseren Nafs vielleicht gefallen mögen. Ja, aber sie müssen vernünftig leben. Ist es möglich? Ja. Ist das schwierig? Ja. Aber der Lohn ist umso größer. Wenn jemand neben der Kaaba ist und keine Sünde begeht, das ist doch keine Kunst. In der Prophetenmoschee zu sein und keine Sünde zu begehen, ist keine Kunst. Aber wenn du dich hier halten kannst, hier, das ist wahrlich eine Kunst. Also sagt Amir al-Mu'minin, jemand, der seine Vernunft zum Leben bringt. Ein Mystiker ist jemand, der seinen Verstand zum Leben gebracht hat, sein Ego unter Kontrolle hat und nicht erlaubt, dieses ich will, dass dieses Vorrang hat gegenüber dem, was Allah will. Und auf Basis dieser Entwicklung werden diese Unreinheiten von ihm getilgt und Allah wird ihm ein Licht geben. Und dieses Licht wird seine Hand nehmen und ihn führen, bis er zu dem letzten Tor und bis zum letzten Haus gelangt, nämlich die Glückseligkeit im Dies und Jenseits. Das ist ein Mystiker, ein Aref. Ein Aref ist jemand, der egal wo er ist, immer stets das Beste auswählt. Warum? Weil er vernünftig ist. Weil er ein Mann, eine Frau der Vernunft ist. Ich sagte Ihnen bereits gestern, denken Sie über meine Frage von gestern Abend nach. Warum sind in Karbala einige Menschen gekommen und wurden zu wahren Hussein-Anhängern, obwohl sie vorher nicht Muslime waren? Warum waren viele in Karbala, die zum Freitagsgebet gingen, Korane auswendig Koran rezitierten, und sich als Gläubige verstanden, haben Imam Hussein mit Speeren und Steinen und Schwertern bekämpft. Warum? Und jetzt weinen sie über die Törichtheit der Menschen. Sie haben den Haupt des Sohnes von Hussein durchgeschnitten und haben als Dank dafür, dass sie den Haupt des Enkel des Propheten enthauptet haben, 120 Moscheen gebaut. Als Dank, als Zeichen ihrer Dankbarkeit Allah gegenüber, dass sie den Enkel des Propheten getötet haben. Sie haben gefastet am Tag von Ashura, als sie den Haupt von Imam Hussein durchgeschnitten haben. Deswegen ist es uns verpönt, am Tag von Ashura zu fasten, weil man sonst das tut, was die auch taten. Warum? Warum waren diese Menschen, die sich als Muslime verstanden, die Feinde von dem Enkel des Propheten? Und auf der anderen Seite, Sie kennen wahrscheinlich die Geschichte, ein junger Christ, der neben dem Zelt von Imam Hussein etwas weiter weg ein Zelt hatte. Und ich sagte ja bereits, Imam Hussein war ein Jäger für all diejenigen, die bereit sind, Gutes zu tun und sich zu vervollkommnen. Imam Hussein ging dort und sah eine alte Frau und sagte zu der alten Frau, die Frau hieß Qamar, diese alte Frau. Er sagte, Mutter, lebst du hier alleine? Sie sagte, nein, ich habe auch einen Sohn. Er ist gerade frisch verheiratet. Ich habe auch eine Braut, eine Schwiegertochter. Der Mopsin fragte, sind sie Muslime? Sie sagte, nein, wir sind Christen, wir sind keine Muslime. Imam Hussein sagte, haben Sie ein Problem, was ich für Sie lösen kann, Mutter? Wo ist deine Schwiegertochter? Wo ist dein Sohn? Sie sagte, wir leben hier in großer Armut. Wir haben noch nicht mal Wasser zum Trinken. Mein Sohn und meine Schwiegertochter sind rausgegangen, um etwas zu besorgen. Einige sagen, als Imam Hussein sagte, dass diese Frau kein Wasser hatte, hat er einen Stein, der neben ihrem Fuß war, mit seinem Fuß bewegt, sodass Wasser unter diesem Stein hervorkam. Als das Wasser kam, sagte die Frau zu Imam Hussein, sind Sie ein Prophet? Man sagte, Jesus tat solche Dinge. Er sagte, nein, ich bin kein Prophet. Aber ich bin vom Sohn des Propheten. Sie sagte, können Sie mir Ihren Namen sagen? Imam Hussein stellte sich vor. Und diese Frau fing an zu weinen. Imam Hussein sagte, ich bin Hussein. Dort sind unsere Schreine. Dort sind unsere Zelte. Wenn deine Söhne kommen, wenn dein Sohn und deine Schwiegertochter da sind, komm zu uns. Sie kamen abends und Imam Hussein hat alle anderen aus dem Zelt rausgebeten. Und nicht, was ich sagen will, ist, Vernunft und Erkenntnis hat noch nichts mal mit einem Expertenwissen oder mit Geld oder mit Aussehen zu tun. Das hat damit nichts zu tun. Hat auch nichts mit der Nationalität zu tun. Dieses Licht, was Allah in allen Menschen gelegt hat, jeder, der das tut, wird den Weg der Glückseligkeit finden. Hat wenig Imam Hussein solche Menschen eingeladen? Ubaydullah ibn Hurr al-Jufi wurde so oft eingeladen. Einige der Großen der Sahaba wurden so oft eingeladen. Warum wurden sie nicht milde? Lassen Sie es mich abkürzen. Sie waren 5 Minuten in dem Zelt. Eine kurze Zeit. Auf einmal sahen sie, dass innerhalb aus dem Zelt die Stimme zu hören ist, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Das ist das Werk des Vernunftes. Als Imam Hussein gehen wollte, sah er auf einmal, dass diese Frau und als Imam Hussein gehen wollte, sah er, dass diese alte Frau und sein Sohn und seine Schwiegertochter auch sich auf den Weg machen wollen. Imam Hussein fragte, wo wollt ihr hin? Sie sagten, Imam Hussein, wir haben doch heute Morgen den Islam angenommen. Wir lassen unseren Imam nicht alleine. Wer hat ihnen das befohlen? Etwas anderes außer die Vernunft? Als Wahhab, vielleicht haben Sie das gehört, als er, dieser jugendliche Christ, der Wahhab hieß, in den Krieg ziehen wollte, bat er seine Mutter um Erlaubnis. Und sie sagte, geh, mein Sohn. Aber ich sag dir nur eins. Er sagte, mein Sohn, ich sag dir nur eins. Geh und bleib beschütze bis zum letzten Atem den Sohn von Fatima. Wenn du nicht das tust für deinen Imam, was du zu tun hast, dann werde ich dir, die Milch, die ich dir gegeben habe, dann sei das, was ich dir als Milch gegeben habe, dir zum Wohle gewesen sein. Meine lieben Schwestern, was erwarten Sie von Ihren Männern? Schauen Sie, was in Karbala passiert ist. Wo hat diese Schwiegertochter, diese Braut studiert, außer in der Universität der Vernunft, als Wahab gehen wollte? Seine Frau fragte, darf ich gehen? Sie sagte, nein, wir haben gerade seit 2-3 Wochen geheiratet. Ich habe doch nicht mit dir gelebt, wo willst du hin? Er sagte, ist das wirklich, was du zu sagen hast? Sie sagte, nein, ich beneide dich nur. Ich erlaube dir nicht zu gehen, außer wenn du mir ein Versprechen abgibst. Verspreche mir, dass wenn du jetzt als Märtyrer an der Seite von Hussein stirbst, ins Paradies gehst, und verspreche mir, mich meine Hand dort nicht loszulassen. Er sagte, gut, ich verspreche es dir. Sie sagte, nein, du musst mir das vor deinem Imam versprechen. Vor Hussein musst du mir das versprechen. Als Imam Hussein das hörte, weinte er vor Freude. Imam Hussein braucht 4 vernünftige Menschen, so wie diesen. Lassen Sie es mich Ihnen sagen. Imam Hussein, wann werden wir vernünftig, dass wir so werden, dass du kommst? Imam Hussein, wir sind so einsam. Wann kommt denn unser Imam Mahdi? Wann kommt denn unser Fürst? Dann, wenn wir bereit sind, von vielen Dingen in unserem Leben abzusehen, meine Lieben. Zunächst die Sünde beiseite zu legen. Darf ich etwas fragen, liebe Schwester und Brüder, die ihr hier seid? Beantworten Sie bitte aufrichtig und ehrlich meine Frage. Schauen Sie mich an. Schauen Sie mich bitte alle an. Ich will nicht, dass Sie mit mir reden. Antworten Sie mir in Ihrem Herzen. Bei Gott, wie oft haben wir für unseren Imam Salman von vielen Dingen abgesehen, haben gesagt, das ist nicht richtig, weil mein Imam das nicht mag, mein Ego mag es, mein Nerv mag es, aber weil mein Imam es nicht mag, mache ich es nicht. So müssen wir werden. Vor dem Imam versprach er dieses seiner Frau und ging in den Krieg, und als sein Haupt in dem Krieg vom Körper getrennt wurde. Und als die Mutter sagte, mein Sohn, du musst kämpfen und pass auf, und noch einen von denen, sagte Umar ibn Sa'd, jetzt schneidet die Kehle ihres Sohnes durch und schmeißt den Kopf ihres Sohnes vor ihrem Zelt, damit sie das sieht und sie dadurch emotional getötet wird. Als die Mutter den Haupt ihres Sohnes vor ihren Fuß fand, nahm sie den Kopf ihres Sohnes und sagte, es ist fern von uns, das, was wir unserem Imam geschenkt haben, als Geschenk gegeben haben, zurückzunehmen. Und sie hat den Kopf ihres Sohnes wieder zurückgeworfen. Und wir sagen immer, Hussein, ich habe 4 Tage für dich gefeiert, 4 Tage für dich getrauert. Ich habe 5 Tage für dich getrauert. Ich habe dies gemacht, das gemacht. Warum gibst du mir nicht das, was ich will? Da kommen Leute zu mir und sagen, ich gehe nicht mehr zum Schrein von Imam Reza. Ich frage, warum? Er sagt, ich war 4-mal da und habe das, was ich dort wollte, nicht bekommen. Was ist das? Das scheint, dass die Vernunft hier noch nicht vollkommen ist. Wie schön sagt es dieser Dichter. Seine Frau steht dann auf. Wie viel Segen hatte Gott diesen Menschen gegeben? Wie viel Gnade und Barmherzigkeit für diese frisch zum Islam Konvertierten? Als seine Frau sah, dass Wahab in seinem Blut liegt und sein Haupt vom Körper getrennt wurde, hat sie sich auf den Körper ihres Mannes gelegt und sagte, Wahab, das Versprechen, was du mir vor Hussein abgegeben hast, darfst du nicht vergessen. Du bist jetzt im Paradies. Und dann hat sie einen Speer genommen und hat angegriffen. Und man sagt, dass sie dort auch getötet wurde. Einige sagen nein. So wie sie auf dem Körper ihres Mannes lag und mit ihm sprach, sagte Schem zu seinem Diener, bringe auch diese Frau um, weil sie wütend waren vor dem, was sie taten. Und man hat mit einem Speer den Körper dieser Frau durchbohrt. Die erste Märtyrerin von Karbala. Wie werden die Menschen so zu dem, wie sie werden? Warum hat dieser andere Abid und Zahed, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen will, warum hat er sich nicht auf die Seite von Imam Hussein geschlagen? Sehen Sie, ich will Ihnen das Geschehen von Karbala zeigen, damit Sie verstehen können, wie wir in der heutigen Welt zu den Anhängern von Hussein gehören können und uns lösen können auf Basis unserer Vernunft von den Abirrungen. Und uns auf die Seite unseres Imams schlagen können. Und der Einzige, der uns dabei helfen kann, ist die Denkschule von Hussein. Sind die Lehren von Hussein. Warum hat dieser Mann, der so viel weinte und so ein frommer Mensch war unter den Menschen damals, einer, der sogar älter war, als er von Imam Hussein eingeladen wurde. Wie gesagt, den Namen will ich hier nicht nennen. Imam Hussein sprach mit ihm. Lassen Sie uns mal gucken, was Imam Hussein mit ihm besprochen hat. Wir vergleichen das mit der christlichen Familie, vor der ich gerade gesprochen habe. Imam Hussein sagte zu ihm, du, hör mal zu, ich bin am Gehen. Ich werde gehen und diejenigen, die mit mir gehen, werden den Höhepunkt der Glückseligkeit erlangen. Die Dunya ist es nicht wert. Komm mit. Sei fromm gegen Allah gegenüber. Lass mich Hussein auf dieser Reise nicht alleine. Die Welt ist es sehr unwürdig. Und lass mich dir nur so viel sagen. Dass der Haupt von Yahya ibn Zakaria Johannes, dem Täufer, geschächtet wurde und einer Frau, die Zina getan hatte, eine Frau, die verheiratet war und fremdgegangen war, als Mitgift schenkte. Sehen Sie, wie die Menschen, wie weit sie sinken können. Die Menschen können auf den Höhepunkt der Unendlichkeit aufsteigen oder in die Tiefe der Unendlichkeit stürzen. Allah hat ihnen diese Macht gegeben, den Weg gezeigt, Vorbilder gezeigt und Maße gegeben und alles ihnen zur Verfügung gestellt und sagte, schau, was du tun kannst. Ya Ali. Du bist als Flüchtling hier, gut, komm, ich will sehen, was du hier machst. Das ist eine gute Möglichkeit, dich einzuschätzen. Kannst du unter den Menschen, die Allah vergessen haben, Gott gedenken? Ein Gläubiger ist der, der auch wenn er unter denen ist, die vergessen haben, Gott vergessen haben, stets Allah huldigt, weil er einen Herrn hat und Allah nicht vergessen hat. Weil er einen Mola hat, weil er einen Schöpfer hat, weil er einen Hussein hat, weil er einen Imam hat. Er wird nicht vom Weg abkommen. Er wird seinen Weg nicht verlieren. Er steht auf als Flüchtling, der hier ist und sagt, gut, jetzt bin ich in Deutschland. Was soll ich hier tun? In dieser Stadt gibt es alles. Nein. Komm, lass in die Trauerzeremonie von Hussein gehen. Lass uns in das islamische Zentrum Hamburg gehen, in die Imam Ali Moschee und zuhören, was unser Mullah zu sagen hat. Richtige Wahl. Sie haben vernünftig entschieden. Die Wertlosigkeit dieser Welt. Lass mich nur so viel sagen. Bani Israel hat in einer Nacht 70.000 der Propheten Gottes getötet. Und am nächsten Tag, als ob nichts gewesen ist, sind sie alle zur Arbeit gegangen. Imam Hussein sagte, komm, lass gehen. Und der Gegenüber fing an zu weinen. Ein Wein, der kein Cent wert ist. Ein Weinen, der auf Basis von törichten und auf Basis von des Egos ist. Weder Allah nimmt dieses an, noch der Imam. Was nützt das dem Imam? Das Weinen für den Imam sollte der Beginn unserer Erkenntnis sein. Das Tränen und das Weinen für den Imam sollte unseren Vernunft die Möglichkeit geben, Flügel zu bekommen. Und jetzt schauen Sie an, was dieser Mann zu Imam Hussein gesagt hat. Und wenn Sie das wirklich nicht wissen, dann können Sie Karbala nicht verstehen. Er sagte zu Imam Hussein, Hussein, ich habe von deinem Großvater gehört, dass ein Tag es kommt, dass mein Hussein eine Reise gehen wird nach Karbala. Und jeder, der meinem Hussein nicht hilft, wird erniedrigt werden. Er sagte, Hussein, komm, geh nicht, damit wir nicht erniedrigt werden. Wir werden dich nicht begleiten. Aber komm, geh du nicht. Sehen Sie, was muss man für ein Mensch sein? Er sagt, Hussein, komm und verzichte auf deine Weltanschauung, auf deine Glaubensgrundsätze, damit wir nicht erniedrigt werden. Imam Hussein sah sich diesen Mann an und sah, dass dieser kalte Herz nicht mit dem Atem von Imam Hussein zum Leben erweckt werden kann. Aber Imam Hussein war trotzdem voller Liebe. Er sagte, dieser Mann sagte, Hussein, darf ich dich um einen Gefallen bitten? Meine lieben Freunde, passt auf, wo ihr, die ihr trauert und weint, ihr Jugendlichen, die voller Liebe zu Hussein seid, passt auf, was ich sage. Einer der großen Bemühungen, die die Feinde der Quran und Ahlul Bayt haben, ist, dass sie uns in diesen Bereich ziehen, wovon ich jetzt gerade gleich reden werde. Welches? Hören Sie zu. Er sagte, Hussein, darf ich dich um einen Gefallen bitten? Imam Hussein sagt, sag. Er sagte, ich habe mehrfach gesehen, dass deine Brust vom Propheten geküsst wurde. Erlaubst du mir, deine Brust zu küssen? Imam Hussein ist die Barmherzigkeit und Gnade Gottes, öffnete sein Kleid. Dieser alte Mann legte sein Gesicht auf die Brust von Imam Hussein und weinte. Und dann sagte Abu Abdullah zu ihm, du, wenn du nicht mit mir kommst, dann geh irgendwo hin und den Rest erzähle ich nicht. Du bist nicht mit Hussein gekommen, du bist erniedrigt worden. Und warum? Dieser Mann endete, von der ich gerade sprach, dass er mit Amir al-Mu'minin in Safay nicht an seiner Seite gekämpft hat, nicht den Bund mit Imam Hussein einging, nicht ein Bay'at machte, Imam Hussein nicht begleitete, obwohl er wusste, dass es vernünftig ist, aber er ein Angsthase war, ein ängstlicher Mensch war, kam eine Zeit, die Geschichte zeigt, dass man ihm sagte, Hajjaj ibn Yusuf Sarafi in Medina ist. Es ist mitten in der Nacht, um 12 Uhr Nacht, wo alle schlafen, ist er aufgestanden, hat an die Tür von Dar al-Imara geklopft und man sagte, was willst du? Er sagte, ich bin gekommen, mit Hajjaj ibn Yusuf Sarafi meinen Bund einzugehen, weil ich glaube, ich habe Angst, heute Abend zu sterben. Und ich habe mir gesagt, wenn jemand heute stirbt und seinen Imam nicht kennt, ist er den Tod der Törichten gestorben. Sehen Sie, er hat mit Hussein kein Bay'at gemacht. Er hat Hussein beiseite gelegt und dann ging er zu Hajjaj auf die Knie. Man öffnete die Tür. Hajjaj ibn Yusuf al-Sarafi, dieser blutrünstige, betrunkene Mensch, war im Schlaf. Er hatte keine Lust aufzustehen. Was willst du hier, sagte er. Er sagte, ich bin gekommen, heute mit dir als mein Imam einen Bund einzugehen. Hajjaj sagte wahrscheinlich in seinem Herzen, er sagte, du hast mit dem Hussein von Fatima keinen Bund. Du bist mit Hussein von Fatima keinen Bund eingegangen und willst jetzt mit mir einen Bund eingehen. Er sagte, ich habe keine Lust aufzustehen. Schauen Sie mich mal bitte an. Er hat seinen Fuß ausgestreckt und sagte, küss meinen Fuß. Menschen, die nicht bereit sind, an der Seite der Awliya Allah zu sein, müssen die Füße von Hajjaj und Hajjaj-ähnlichen Menschen erniedrigt küssen. Ich bin zu Ende mit dem, was ich sagen wollte. Denken Sie nach über das, was ich Ihnen sage. auch wenn ich viele der Überlieferungen, die ich Ihnen gerne vorlesen wollte, heute nicht habe vorlesen können, aber bei Gott, ich weiß nicht. Einige waren in Karbala. Sie waren so klein und waren aber so groß. Sie waren so treu. So gut kannten sie ihren Imam und waren bereit, für ihren Imam alles zu tun. Wissen Sie, einer von ihnen ist der Weise von Imam Hassan al-Mujtaba. Der Sohn des Bruders von Imam Hussein. Abdullah ibn Hassan ist einer der zwei Waisenkinder von Imam Hassan, der in Karbala als Märtyrer starb. Sie haben das wahrscheinlich im Fernsehen gesehen. Man sieht ja viel Gewalt im Fernsehen. Aber wenn wir sehen, dass ein Kind, der ertrunken war, haben Sie wahrscheinlich gesehen vor kurzer Zeit, der die gesamte Welt bewegt hat. Ein Kind wird getötet, was für ein Gefühl man hat. Man sagt, die größte Trauer ist die Trauer eines Kindes. Und wissen Sie, was noch trauriger ist? In Karbala sind einige Kinder getötet worden. Aber die große Trauer ist, weil sie auf den Armen von Imam Hussein getötet wurden. Hussein, was ist über dich ergangen in diesem Augenblick? Wir sitzen heute an dem Tisch der Karim der Ahlul Bayt. Ich wollte fliegen, aber meine Flügel sind verbrannt, meine Onkel. Deine Einsamkeit hat das Herz meines Vaters in Brand gesetzt, Onkel. Ich werde nicht sprechen, obwohl ich durstig bin. Ich wollte so wie du sein. Ich wollte so wie du sein, mein Onkel. Mein Onkel, meine Haare sind noch in der Faust der Feinde, als sie meinen Kopf mit ihrer Faust, als sie meine Haare vom Kopf mit ihrer Faust zogen. Seine Hand war in der Hand seiner Tante Zainab und sah, dass Imam Hussein, der sowohl sein Onkel als auch wie ein Vater war, nach dem Tod seines Vaters Imam Hassan, er sah, dass Imam Hussein umzingelt war, er löste seine Hand von der Hand seiner Tante und läuft und läuft und läuft und schreit, bei Gott, ich lasse meinen Onkel nicht allein. Und als er zu seinem Onkel kam, hat Bahretnik Kamsch den Schwert hochgehoben, um es auf den Körper von Imam Hussein fallen zu lassen. Hat er seine Hand ausgestreckt vor dem Schwert. Sodass seine Hand nur noch an einem Hautfetzen hing. Sein Arm und fiel in dem Gesicht, fiel in die Brust seines Onkels. Imam Hussein sagte, mein Neffe, warte, du bist gleich bei deinem Onkel, bei deinem Vater, Imam Hassan al-Mujtaba. Und während dieses Kind dabei ist, abzuleben, schaut er seinen Onkel an. Als er seinen Kopf hochhebt, hat Harmale mit einem dreiköpfigen Pfeil seine Kehle angepeilt.